der Bibel. Geld ist in der Bibel ein mega Thema. Das wird unglaublich viel abgehandelt drin. Mehr als 2000 Vers beziehen sich um Umgang mit Geld. Jesus hat in seinen Gleichnissen immer wieder über Geld geredet. Und auch die Apostel haben das als sehr wichtig angeschaut. Alles kommt. Oh, es tut sich nicht bewegen. Übernimmst du? Danke. Eine Sorge weniger. Genau. Dann darfst du zur nächsten Folie gehen. Alles kommt von Gott. Die Bibel zeigt uns Gott nicht nur als Versorger, sondern als den Lebensgeber. Als der Geber von allem. Ihm gehört alles, was geschaffen ist. Er hat es gemacht. Im Psalm 24,1 heißt es: Die Erde und alles, was darauf lebt, gehört dem Herrn. Der ganze Erdkreis samt seinen Bewohnern. Ja, jetzt kann ich natürlich sagen, schaue ich das so an oder finde ich, das geht mich nicht an? Ist es mein Leben oder ist es wirklich so, dass Gott mich geschaffen hat und dass ich dann auch ihm gehöre? Gott gehört mein Leben und mir ist es anvertraut worden. Adam und Eva, die sind im Garten Eden gewesen und er hat ihnen den Garten zur Pflege anvertraut. Er sagt, macht. Und Gott gibt uns das ganze Leben und sagt, mach mal. Leider sind wir nicht mehr im Paradies, das haben wir alle schon lange gemerkt. Durch das, dass die ersten Menschen sich abgewendet haben von Gott, hat sich alles verändert. Die Beziehung zu Gott ist zerstört. Und das Pflegen vom Garten ist ersetzt worden durch Profitgier. Besitz und Geld sind nicht mehr das, was mal gedacht war. Hat sich alles verändert. Im 1. Mose 3, 19 lesen wir: Dein ganzes Leben lang wirst du im Schweiße deines Angesichts arbeiten müssen, um dich zu ernähren, bis zu dem Tag, an dem du zu dem Erdboden zurückkehrst, von dem du genommen wurdest. Denn du bist aus Staub und wirst wieder zu Staub werden. Keine schöne Aussicht, he? Gott hat uns eingesetzt als Verwalter. Es werden übrigens im Laufe des Textes noch viele Bibelstellen kommen. Wenn du irgendein Notizheftchen hast, lohnt es sich, weil ich werde nicht alle Bibelstellen auch lesen. Aber das Thema Geld ist so riesig, dass ich es nicht einfach alles reden kann. Gott hat uns geschaffen und das Leben gegeben. Schaust du Gott als Quelle von deinem Leben an und allem, was dir gehört? Gott hat uns auch begabt. Schaust du Gott als den an, der der Geber ist von deinen Talenten und Fähigkeiten? Gott hat uns für all das, was er uns gegeben hat, viel Spielraum gegeben. Die Bibel redet hier von Verwalterschaft. In Apostelgeschichte 17, 28 heißt es: Durch ihn allein leben und handeln wir. Ja, ihm verdanken wir alles, was wir sind. Jesus redet im Neuen Testament in ganz vielen Gleichnissen über Besitz und Verwalterschaft. In den meisten Gleichnissen steht der Besitzer für Gott und der Verwalter für den Mensch. Zum Beispiel das Gleichnis von der anvertrauten Talent, wo er dem einen so viel gegeben hat, dem anderen so viel und weggegangen ist und wieder gekommen ist und geschaut, was haben sie gemacht mit dem? Oder auch in Matthäus oder im Lukas 12, 42, wo wir das Gleichnis haben vom gescheiten und zuverlässigen Verwalter. Ich habe heute ein anderes Beispiel da, nämlich Lukas 16, 1 bis 13. Wenn du möchtest, darfst du gerne mitlesen. Wie man sein Geld richtig einsetzt. Jetzt wandte sich Jesus an seine Jünger und erzählte folgende Geschichte. Ein reicher Mann hatte einen Verwalter. Als er erfuhr, dass dieser seinen Besitz verschleuderte, stellte er ihn zur Rede. Was muss ich von dir hören? Bring mir deine Abrechnung. Du bist entlassen. Der Verwalter überlegte, was mache ich jetzt? Meinen Posten bin ich los. Die schwere Feldarbeit liegt mir nicht und zum Betteln bin ich zu stolz. Aber ich weiß, was ich tue. Ich mache mir Freunde, die mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich arbeitslos bin. Er ließ nacheinander alle Männer zu sich rufen, die bei seinem Herrn Schulden gemacht hatten. Den ersten fragte er, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der Mann antwortete, 100 Fässer Olivenöl. Hier, dein Schuldschein, erklärte ihm der Verwalter, trag 50 ein. Und du? Fragte er einen anderen. 100 Säcke Weizen. Hier, nimm dein Schuldschein. Schreib stattdessen 80, forderte er ihn auf. Der Herr, also Jesus, lobte den betrügerischen Verwalter dafür, dass er so vorausschauend gehandelt hatte. Denn wenn es darum geht, sich seine Zukunft zu sichern, sind die Menschen dieser Welt klüger und geschickter als die Menschen, die im Licht Gottes leben. Jesus erklärte seinen Jüngern, ich sage euch, so klug wie dieser ungerechte Verwalter sollt auch ihr das Geld einsetzen. Macht euch Freunde damit, dann werdet ihr, wenn euch das Geld nichts mehr nützen kann, einen Platz im Himmel bekommen. Nur wer im Kleinen treu ist, wird es auch im Großen sein. Wenn ihr bei kleinen Dingen unzuverlässig seid, werdet ihr es auch bei großen sein. Geht ihr also schon mit dem Geld, an dem so viel Unrecht haftet, nicht gut und treu um? Wer wird euch dann die Reichtümer des Himmels anvertrauen wollen? Wenn ihr schon die Güter nachlässig verwaltet, die Gott euch nur vorübergehend anvertraut hat, wie soll er euch dann die Dinge schenken, die wirklich euch gehören sollen? Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Er wird sich für den einen einsetzen und den anderen vernachlässigen. Auch ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und das Geld leben. Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Er wird sich für den einen einsetzen und den anderen vernachlässigen. Auch ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und das Geld leben. In einer anderen Übersetzung heißt es auch, niemand kann zwei Herren dienen, immer wird er den einen hassen und den anderen lieben oder dem einen treu ergeben sein und den anderen verabscheuen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Mammon dienen. Das aramäische Wort für Mammon ist bezeichnend für Besitz oder Geld in Sachwert. Besitz kann ein Mensch so an sich binden, dass er alles nur auf das ausrichtet. Und sein ganzes Herz hängt er an seinen Reichtum oder an seinen Besitz und sein ganzes Vertrauen setzt er darauf. Und so wird Mammon oder das Geld zum Herr. Ich bezeichne mich als eine Person, die in Gottes Licht lebt. Das hat ja Jesus so schön gesagt. Ich habe mich für ein Leben mit Gott entschieden und habe gefunden, alles, was mir ist, mein Geld, mein Leben, meine Talente, kannst du es haben. Ich bin aber auf eine Lüge im Umgang mit Geld reingefallen. Und das habe ich erst im letzten Jahr gemerkt. Und das hat mich auf die Idee gebracht, dass es vielleicht in dem Raum oder Leute, die dazuhören, auch noch solche gibt, die irgend so einer Lüge auf den Leim gekrochen sind. Jesus sagt, denn wenn es darum geht, sich seine Zukunft zu sichern, sind die Menschen dieser Welt klüger und geschickter als die Menschen, die im Licht Gottes leben. Meine Zukunft wird in Ewigkeit bei Gott sein. Und bis dahin möchte ich eine schlaue Verwalterin sein. Und jetzt kommt meine Lüge. Die Lüge, die ich geglaubt habe. Gott hat verheißen, für mich zu sorgen, also muss ich mich nicht um Geld kümmern. Klingt doch noch fromm, oder? In meiner Herkunftsfamilie sind die Finanzen in den fähigen Händen meiner Mutter. Sie hat das wunderbar gemacht, sie hat das Budget kontrolliert, sie hat die Rechnungen gezahlt, sie hat gesorgt für alles. Mein Papi aber hat das Leben gelebt ohne finanzielle Sorgen. Er hat auch nie Geld auf sich getragen, er hat keine Kreditkarte gehabt und auch keine wollen haben und er hat auch nichts gebraucht. Here's what I found on the internet. Schau jetzt, das ist ein lustiges Gerät, das mit uns reden will. Ganz anders, meine Mami. Sie hat sich gesorgt ums Geld. Zudem hat sie auch konkrete weltliche Wünsche gehabt, wie zum Beispiel schöne Lederschuhe und die passende Tasche dazu. Das hat sie in Verzückung bringen. Und sie hat uns als ganze Familie trotz schmalem Budget immer schön gekleidet. Nach dem Tod von meinem Vater hatte ich mit meiner Schwester ein denkwürdiges Gespräch gehabt. Wir haben nämlich beide gemerkt, dass wir uns um die Verwalterschaft im Zusammenhang mit Geld drücken. Wir haben beide versucht, das zu unseren Partnern rüberzuschieben. Und beiden war es unwohl mit dem Thema. Wieso? Wir haben entdeckt, dass wir beide unbewusst unseren Vater, der sich nie Sorgen gemacht hat um Geld, als gutes christliches Vorbild genommen haben. Und das war er ja fast allen anderen Sachen wirklich. So haben wir gedacht, es ist viel heiliger, wenn man sich nicht um Geld kümmert. Und unsere Mutter mit ihren Sorgen, die sich so um das Geld gekümmert hat, um das Unheilige. Ja, und im Gespräch haben wir dann gemerkt, das ist nicht die Haltung, die Gott hat. Mein Vater hat meine Mutter im Stich gelassen in diesem Bereich. Und aus diesem Grund hat sie ja so viel Sorgen gehabt. Und er hat das erst noch seine fehlende Verantwortung als Frommann gestellt. Er hat uns keinen verantwortungsbewussten Umgang mit Geld gelernt. Und durch das, dass meine Mutter so viel Sorgen gehabt hat, ist das für uns auch negativ übergekommen. Es war bedeckt mit Sorgen, Jammern und Vorwürfe. Was haben wir gemacht? Wir haben unseren Eltern vergeben. Wir haben uns getrennt von dieser Lüge, dass wir nicht mit Geld umgehen können. Wir haben gebetet und haben die Wahrheit ausgesprochen. Als Kind von Gott sind wir befähigt und berufen, Verwalter vom Geld zu sein. Das ist die Wahrheit. Gott verheißt sich, um seine Kinder zu sorgen. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer tägliches Leben, darum, ob ihr genug zu essen, zu trinken und anzuziehen habt. Besteht das Leben nicht aus mehr als nur Essen und Kleidung? Schaut die Vögel an. Sie müssen weder säen, noch ernten, noch Vorräte ansammeln. Denn euer himmlischer Vater sorgt für sie. Und ihr seid ihm doch viel wichtiger als sie. Können all eure Sorgen euer Leben auch nur um einen einzigen Augenblick verlängern? Nein, können sie nicht. Im Philipper 4, 19. Und mein Gott wirkt euch aus seinem großen Reichtum, den wir in Jesus Christus haben, alles geben, was ihr braucht. Das ist wahr. Aber er lehrt uns eben auch, für unsere Situationen Verantwortung zu übernehmen und zu handeln. In den Sprüchen lesen wir, faule Menschen werden schnell arm, fleißige Menschen jedoch werden reich. Im 5, wer den Sommer über hart arbeitet, ist ein kluger Sohn, wer aber die Ernte verschläft, beschämt seine Eltern. Was die Finanzen angeht, da müssen wir unseren Teil tun. Über Geld reden wir nicht so gerne in der Schweiz. Und ich habe aber gefunden, ich möchte zwei Leute fragen, ob sie mit mir ein Interview machen. Leute, die ich finde, das sind für mich Vorbilder. Der Thomas Bühler und das Rösli sind für mich so ein Vorbild. Sie sind mir aufgefallen als grosszügige Menschen. Sie investieren in Menschen. Beide sind pensioniert und durch den Verkauf von ihren Bäckereien verfügen sie wahrscheinlich um mehr Kapital als der Durchschnitt von unserer Kirche. Aber anstelle von protzigen Ferien und glänzigen Autos investieren sie in Menschen. Der Thomas baut Bäckereien in Afrika auf, besucht Missionare in Rumänien, ich glaube, er ist gerade jetzt in Rumänien, und verteilt Gideons Bibeln. Und das Rösli betreut die Enkel. Die zweite Person, die mir so positiv aufgefallen ist, ist Eva Steiner. Sie ist nach 14 Jahren Ehe von ihrem Mann verlassen worden. Von einem Tag auf den anderen hat sie die Verantwortung von 3 Kindern allein tragen. Die Kinder waren hier etwa 12, 11 und 4 gewesen. Und von dem Moment an hat sie schauen. Sie hat hier eine Ausbildung als Krankenpflegerin, als Grundlage für ihre Arbeitssuche. Heute ist Eva pensioniert, hat Enkel und kann auf ein Leben zurückschauen von Vollversorgung von Gott. Es geht ihr gut, auch finanziell gut. Und mir ist aufgefallen, dass ich Eva noch gar nie gehört habe, klagen irgendwie über, ich habe zu wenig oder so. Und jetzt, wenn wir kurz den Film schauen von diesen Interview.
Die größte Herausforderung ist, dass man mit dem Vermögen vorsichtig umgeht und dort einsetzt, wo man ja, einfach wüsste, ist gut. Nicht einfach weiterleben, egal wie viel das man hat. Das ist. Und das Schönste ist, wenn man in Menschen investieren kann, also an einen Freund, der in Not ist, etwas geben. Oder ein Beispiel habe ich von der 4. Musketier. Da wollte ein unbedingt ein Buch kaufen, hat aber kein Geld gehabt. Dann habe ich ihm das gekauft. Das sind kleine Sachen, die man einsetzen kann. Gottes Versorgung habe ich eigentlich über das ganze Geschäftsleben erlebt. Auch dort hat es einmal eine Niederlage gegeben. Der Kunde hat nicht gezahlt hat, aber man hat dann auf der anderen Seite auch wieder ganz gut einkaufen können. Und so hat man halt den Verlust, den man eingefahren hat, wieder ausgleichen. Aber im Großen und Ganzen haben wir wirklich können über 20 Jahre gut geschäften und wissen, der Heiland ist mit uns. Kann ich nicht ganz so sagen, weil ich eigentlich nie wirklich angesehen bin. Klar, wir mussten am Anfang schmäler durch als Speck hat man nicht den grossen Lohn wie andere. Aber man hat auch hier immer einfach geschaut und nur das gekauft, was man braucht. Und wo man dann einfach mehr Geld hatte, auch dann ist man sparsam umgegangen. Man hat nicht einfach, ja, wir kaufen das auch noch, oder, ja, das können wir auch noch kaufen. Man kauft das, was man braucht. Gute Frage. Also, auch wenn man jetzt viel Geld hat, weiterleben einfach, wie man ist. Nicht künstlich irgendetwas aufblasen. Und das investieren, was einem auf dem Herz liegt. Und nicht blöd spekulieren.
Also mit der Scheidung sind sehr existenzielle Ängste auf mich zugekommen, weil ich bin mich nicht gewöhnt war, zum mein Ex-Mann hat die Finanzen geregelt. Ich hatte in dem Sinne nur mein Haushaltungsgeld und musste mit dem auskommen. Und von dort her hatte ich wirklich Angst gehabt, wie bringe ich meine drei Kinder durch. Und lange das. Wir haben im Kanton Schweiz gewohnt, wo die Hypothekarzins und Mietzins viel höher sind als hier im Kanton Zürich. Und ich hatte zwar schon Alimente, aber das hat nicht gelangt, um können leben. Ich habe Gottes Versorgung erlebt. Also es ist eigentlich nicht nur finanziell, weißt? Es ist ja auch die Versorgung. Eben wie du gesagt hast, er ist der Vater von der Witwe und Waise. Ich habe seine Versorgung erlebt, dass ich seine Vaterschaft in Anspruch genommen habe für meine Kinder. Weil es gibt so viele Probleme, das weißt du ja selber, wenn Kinder ziehst, die einfach nicht gedacht sind, dass man sie allein trägt. Und so viele Sorgen, die eine Familie mit sich bringt. Und ich konnte gar nicht anders können, als mich an Gott wenden und ihn bitten, dass er mir hilft und dass er die Vaterschaft übernimmt von meinen Kindern. Und das Zweite ist eben die finanzielle Versorgung. Hat er mich so versorgt, dass er mir Arbeit gegeben hat. Obwohl der Beruf, den ich gelernt habe, es gar nicht mehr gegeben hat, habe ich eine Arbeitsstelle gefunden, als Allrounderin beim Oswalds-Team. Das ist eine Dampfeisenbahn, die auf der Strecke SOB fährt, wo ich als Hostess arbeiten konnte, bei Hochzeiten oder Firmenanlässen. Und als Köchin, wir waren ein Gourmet-Restaurant, als Personalköchin und als Köchin fürs Restaurant und als ich habe die Wäsche gemacht von der Eisenbahn, also von diesen Anlässen und habe auch geputzt. Zudem habe ich noch nebenbei am Chef den Haushalt geputzt und habe auch seine Wäsche gewaschen und gebügelt. Also Gott hat mich wirklich versorgt mit Arbeit. Und so konnte ich meiner Familie schauen. Ich glaube, beides ist eine Herausforderung. Ob man arm ist oder ob man reich ist. Ob man arm ist oder ob man reich ist. In den Sprüchen heisst es, dass die Bitte, lass mich nicht arm sein, damit ich nicht still. Und lass mich nicht zu reich sein, damit ich Gott nicht vergesse. Und ich glaube, das trifft es genau. Also für mich war es sehr wichtig, keine Schulden zu machen. Nur Geld auszugeben, das man hat.
Jetzt habe ich ihn getan. Danke vielmals Eva, sie ist da heute. Danke Thomas und Rösli. Richtig ist, Gott ist unser Versorger. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Wir können in der Bibel lesen, wie wir leben sollen und wir sind gesetzt als Verwalter. Geld ist ein wichtiger Teil des Lebens. Darum ist es wichtig, dass wir genau verstehen, was die Bibel darüber lehrt. Und es ist wichtig, dass du vergleichst, was ist die biblische Verwalterschaft mit Besitz und was hast du in deiner Herkunftsfamilie gelernt. Vielmals übernehmen wir einfach Muster, ohne dass wir uns Gedanken darüber machen. In beiden Beispielen, bei der Eva und beim Thomas, können wir sehen, dass es wichtig ist, dass man nicht mehr Geld ausgibt, als man hat. Beide Parteien leben im Segen. Es geht ihnen gut. Heisst das jetzt? Gott wird mir finanziellen Wohlstand schenken, wenn ich hart arbeite und genug Glauben habe. Historisch gesehen hat es zwei Arten gegeben, wie man auf den finanziellen Wohlstand und aufs Geld geschaut hat im christlichen Leben. Die erste Sicht war, die Liebe zum Geld ist die Wurzel von allem Übel. Das ist 1. Timotheus 6,10. Und dass man, je mehr Geld man hat, desto unheiliger ist man. Die zweite Ansicht lehrt, dass Gott will, dass alle Christen wohlhabend und reich sind. Wenn wir nicht wohlhabend sind, dann drum, weil wir zu wenig Glauben haben. Eine passendere biblische Sicht ist, dass Gott in seiner Souveränität manche Menschen mehr gibt zum Verwalten und manche weniger. Das können wir nachlesen im 1. Samuel 2,7 oder auch im Matthäus 26,11. Wie und warum er das so macht, ist seine Sache und nicht unsere. Reife Gläubige können also reich sein und arm. Reiche und Arme haben eines gemeinsam: Der Herr hat beide geschaffen. Sprüche 22,2. Eine weitere Lüge. Gott sorgt sich mehr um mein Herz als darum, was ich mit meinem Geld tue. Aus dem Text vom Lukas 16 sehen wir eigentlich schon: Nur wer im Kleinen treu ist, wird es auch im Großen sein. Wenn ihr bei kleinen Dingen unzuverlässig seid, werdet ihr es auch bei Großen sein. Und im Vers 11: Geht ihr also schon mit dem Geld, an dem so viel Unrecht haftet, nicht gut und treu um? Wer wird euch dann die Reichtümer des Himmels anvertrauen wollen? Ja, Gott sorgt sich um den Zustand von deinem Herz. Aber es gibt eine Verbindung von Glauben und Werk. Und das können wir nicht ignorieren. Ein Herz, das durch das Evangelium verändert worden ist, wird die Veränderung zeigen. Nicht nur in dem, was wir über das Geld glauben, sondern auch, was wir mit dem Geld tun. Ihr seht also, dass ein Mensch nur dann, wenn er handelt, vor Gott gerecht gesprochen wird und nicht allein aufgrund seines Glaubens. Im Jakobus 2, 14 bis 26 geht es um die ganze Geschichte: Kann ich glauben, ohne etwas zu machen? Ist es Handeln oder ist es der Glaube? Und es gehört beides rein. In der Bibel lesen wir, dass wir die Liebe zum Geld sollen meiden, im 1. Timotheus 6, 6 bis 10. Und dass wir Gott dem Geld sollen vorziehen, im Lukas 16, 13. Damit wir grosszügig sein können und bereit sein können zum Geben. Wir sollen unser Vertrauen auf Gott setzen und nicht auf den Reichtum. 1. Timotheus 6, 17 bis 19. Wir werden ermutigt, vorzusorgen und zu sparen. Sprüche 21, 20. Und unsere Bedürfnisse sollen wir abdecken und wir sollen uns auch kümmern um die Familie und um andere. 1. Timotheus 5, 8 und Hebräer 13, 16. Eine weitere Lüge. Schulden sind unvermeidbar und kein Problem, solange ich sie zurückzahle und eine gute Kreditwürdigkeit bewahre. Lukas 16, 12. Wenn ihr schon die Güter nachlässig verwaltet, die Gott euch nur vorübergehend anvertraut hat, wie soll er euch dann die Dinge schenken, die wirklich euch gehören sollen? Schulden sind heute überall üblich. Jede Form von Konsumkredit nimmt zu. Ja, manche Schulden sind vielleicht manchmal nötig. Aber die meisten können durch sorgfältige Planung und Disziplin vermieden werden. Die Bibel verbietet es nicht ausdrücklich. Es verbietet nicht, dass man keinen Kredit nehmen oder Kredit geben soll. Aber sie lehrt, dass jede Form von Schuld eine Form von Knechtschaft ist. Weil sie macht den Schuldner zu einem Sklaven vom Gläubiger. Sprüche 22,7. Wenn es also nicht unbedingt nötig ist, einen Kredit aufzunehmen, dann sollten wir uns nicht in Knechtschaft begeben. Das heisst mindestens, wir sollten nicht häufig Schulden machen und wenn wir Schulden haben, sollten wir es gleich zurückzahlen. Was sowieso immer das Schlauste ist, was man machen kann. Eine weitere Lüge. Ich weiss, dass ich geben sollte, aber wie viel spielt keine Rolle, solange ich etwas gebe. Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Er wird sich für den einen einsetzen und den anderen vernachlässigen. Auch ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und das Geld leben. Es gibt wenig Meinungsverschiedenheiten darüber unter Christen, dass Christen aufgefordert sind, zum Geld zu geben. Das können wir nachlesen, Malachi 3, 6-12, Matthäus 23, 23 oder im 1. Korinther 16, 1-2. Aber wenn es dann darum geht, wie viel, dann wird es kompliziert. Manche sagen, das ist uns total freigestellt, einfach was wir fühlen. Andere sagen, ja, der Zehnte ist genau das, was in der Bibel steht. Es gibt in dem Sinn keine Anleitung. Aber es gibt so einen Herzschlag, den man sieht bei den Aposteln und bei Jesus. 2. Korinther 9,6. Ich bin davon überzeugt, wer wenig sät, der wird auch wenig ernten. Wer aber viel sät, der wird auch viel ernten. Jesus und die Apostel, die haben gelehrt, hey, gebet, es ist ein Segen, und gebet mit Freude. Und das könnte bedeuten, dass es sogar mehr ist als der zehnte Teil. Und man kann das auch beobachten, wo Jesus beim Tempel gestanden ist und gesehen hat, wie die Menschen gegeben haben, und dann ist eine Witwe gekommen, und sie hat mehr gegeben, als sie eigentlich hätte geben können. Und Jesus hat sie gelobt. Wir können auch nachlesen im 1. Korinther 16, 2 und auch im 2. Korinther 9, 5-6. Hey, fangen an zu sparen, dass ihr dann für die Sammlung parat sind, dass ihr dann genug Geld habt, dass ihr grosszügig geben könnt. Das war das Herz von Jesus und von den Aposteln. Vielleicht bist du, wie ich, einer von diesen Lügen zum Opfer gefallen. Es lohnt sich, zum Anschauen und Kurskorrektur zu machen. Wenn du dich vertieft mit dem biblischen Umgang mit Geld auseinandersetzen willst, empfehle ich dir die Seminare und Bücher von crownlife.ch «Finanzielle Freiheit leben». Es gibt ich weiss von mehreren Leuten von der Gemeinde, die sogar die Seminare besucht haben, zum Beispiel den Werner Frey kann man fragen oder auch, ich glaube, ja, also es gibt mehrere, die das schon gemacht haben. Wenn du Probleme hast mit Schulden und Hilfe suchst, dann wende dich an unsere Pastoren. Gern zeigen wir dir Leute, die dir helfen können, dass du aus der Schuldenfalle rauskommst. Und jetzt kommen wir zum Herzcheck. Eine befreundete Treuhänderin hat mir gesagt, im Bereich von Geld sieht man, wie eine Person lebt. Zum Beispiel zeigt sich, ist eine Person geizig, grosszügig, egoistisch. Man kann bei den Einnahmen und bei den Ausgaben sogar einen direkten Zusammenhang empfehlen, also sehen, wie leidenschaftlich die Person für Gott ist. Mach den Herzcheck, weil die Macht vom Geld wirkt sich auf unser Herz aus. In Matthäus 6, 21 lesen wir, denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Jetzt bitte ich das Lobpreisteam führen und ich fordere euch ein bisschen raus mit ein paar Fragen. Und es ist cool, wenn ihr die ehrlich beantwortet, weil Geld ist ein Riesenteil in unserem Leben und lohnt sich zum Anschauen. Die erste Frage, habe ich Angst in Bezug auf Angst, irgendwelche Angst, zum Beispiel Verlustangst, einfach Angst in Bezug auf Geld und Finanzen? Habe ich Angst sogar vor einem Thema und verdränge es? Wenn das so ist, versuche herauszufinden, woher das kommt. Und da kann zum Beispiel auch so zu helfen. Wie gehe ich mit Menschen um? Den Reichen und den Armen. Habe ich die reichen Leute mega raus? Oder bin ich sogar hässig auf sie? Oder gehe ich den Armen aus dem Weg? Und das Dritte, was sagen meine Einnahmen und Ausgaben über meine Leidenschaft für Gott aus? Ihr habt jetzt einen Moment Zeit, wo ihr einfach über das nachdenken könnt, wo ein Instrumentalstück ist, und ich werde die Zeit dann mit einem Gebet abschliessen. Kannst du dich in Gedanken dem Gebet anschliessen. Gott, du hast mir Talent, Fähigkeiten und Geld anvertraut. Ich wünsche mir, dass du, wenn ich mal vor dir stehe, sagst, du bist eine schlaue und zuverlässige Verwalterin gewesen. Du bist ein guter Verwalter gewesen. Ich lade dich, Gott, ein, im Bereich Geld und Verwalterschaft. Zeig mir den nächsten Schritt.